Ja. Als ich ein Jugendlicher war und aus der Schule ins Leben durchgestartet bin, da war mein Lebensgefühl so als 20 unendlich, unverwundbar, ewig lebendig zu sein. Und ich habe Medizin studiert, war dann irgendwann fertig und habe dann relativ am Anfang meiner Ausbildung die Fortbildung gemacht zur Notärztin. Und natürlich ist das so, man reanimiert, man hat mit dem Tod auch zu tun, aber meistens sind es doch ältere Menschen. Und das war weit weg. Man versucht empathisch mit der Familie, mit den Angehörigen zu sein, aber es hat mich nicht betroffen. Bis dann irgendwann die Einsätze kamen, die einem mehr unter die Haut gingen. Und einmal war eine Nacht, da ging der Piepser los und ich wurde zu einem Unfall gerufen, wo 4 Jugendliche, 18, 17, auf dem Heimweg von der Disco sich überschlagen hatten. Und als ich ankam, ist der erste Notarzt losgefahren mit einem der Jugendlichen, hat gesagt, okay, ich muss sofort los, wenn ich ihn retten will, er blutet irgendwie innerlich, ich muss einfach Gas geben ins Krankenhaus. Und du hast den Rest hier der Unfallstelle. Okay, dann habe ich angefangen, habe den zweiten Jugendlichen versorgt, ein bisschen stabilisiert, bin weiter zum dritten, der wurde reanimiert. Dann musste ich wieder zurück zum ersten, der musste jetzt intubiert werden. Bin vorbeigelaufen an einem vierten, der am Straßenrand lag. Und am Ende dieser Nacht, wo wir so gekämpft haben, waren alle 4 Jugendlichen verstorben. 2 im Krankenhaus, 2 am Unfallort. Und ich habe gemerkt, ich habe das nicht in der Hand. Ich habe das Leben nicht in der Hand, definitiv nicht. In der Bibel gibt es einen Satz, als Jugendlicher hättest du mich mit sowas jagen können, aber ich hau den jetzt mal hier an die Wand. Da heißt es, mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nützen. Und ich habe so als Jugendlicher so mit Vollgas gelebt. Ja, Angst machen gibt's nicht. Ich will was ausprobieren. Ich will auch mal was riskieren. Ich will feiern. Und irgendwie immer drüber nachdenken, dass man sterben könnte, das ist irgendwie was für Warmduscher oder Stubenhocker. Und vor lauter Sorgen könnte man ja das Leben zu leben verpassen. Das war nicht so meins. Aber dieser Unfall, so das war der erste schwere Unfall als Notärztin, das war für mich so ein Aufrüttler. Die waren ja jünger als ich. Das geht nicht. Ja. Und weise leben bedeutet für mich nicht ein Leben ohne Risiko zu leben, sozusagen immer schön an Mamis Leine, so zu Hause, erstarrt. Es bedeutet auch nicht, permanent so einen drauf zu machen, mir immer den Kick zu holen, die volle Dröhnung, irgendwie mich gar nicht mehr zu spüren, auch das bedeutet für mich nicht weise zu leben oder bewusst zu leben, sondern ein weises Leben ist für mich ein Leben mit Tiefgang, mit Qualität, das Spuren auf diesem Globus hinterlässt, das Substanz hat, tiefen Sinn, Erfüllung, Gelassenheit. Dass man am Ende seiner Zeit sagen kann, gut war's, ich habe das Leben genossen und ich habe was getan. Etwas, das Bedeutung hatte für andere Menschen. So wünsche ich mir das für mich. Ja, und ihr habt schon gehört, von Beruf bin ich am Anfang des Lebens dabei, als Geburtshelferin. Und ich bin auch Palliativmedizinerin, ich bin auch am Ende des Lebens dabei. Und manchmal habe ich Nachtdienst und in einer Nacht ist beides innerhalb von einer Stunde. Das neue Leben begrüßen und ein anderes Leben loslassen, die Hand halten, da sein. Das ist so meine berufliche Spannweite. Palliativmedizin kommt aus dem Lateinischen, das Wort von pallium, der Mantel. Und palliativ bedeutet jemandem einen wärmenden Mantel umlegen, nochmal alles geben, damit ein Mensch sich in diesem Moment nicht verlassen fühlt oder leiden muss. Ich weiß nicht, was schätzt ihr, wie viele Menschen sterben heute noch zu Hause? Haut mal was raus, eine Zahl. Okay, ein Viertel, also 25% sind zu Hause, ganz viele im Krankenhaus oder im Altenheim. Und mit Corona waren auch viele alleine. Ja, und manchmal haben wir in unserem Umfeld auch Familien, die gerade durch eine Phase des Leids gehen, in denen jemand vielleicht eine schwere Krankheit hat oder wo sogar irgendwann der Punkt gekommen ist, dass man sich verabschieden muss. Und was brauchen solche Familien? Hey, die brauchen Menschen, die einfach da sind und sich hintrauen, obwohl sie sich hilflos fühlen und denken, oh, ich habe nicht die richtigen Worte, ich bin irgendwie, oh, ich kann das, glaube ich, gar nicht. Und egal wie überfordert, einfach Freund sein und da sein. Und das Schlimmste für solche Familien ist, dass Menschen sich aus ihrem Leben zurückziehen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Schlümpfe, die dann gebraucht werden, wenn Freunde, Familien in Not sind. Da ist zum Beispiel der Handwerkerschlumpf, der kann nicht reden, aber der repariert fix was. Oder dann gibt es so diesen No-Stress-Schlumpf, der saugt mal schnell Staub und geht mal kurz einkaufen und ach und das Kind noch abholen. Dann gibt es die Schlümpfe mit Herz und Zeit, die gut zuhören können und auch eine Gabe haben, gute Worte zu finden oder zu beten. Dann gibt es die fröhliche Krankenschwester-Schlumpfine, die hat das nicht gelernt, aber irgendwie, die googelt das und dann macht sie einfach und das ist gut. Und dann gibt es noch den Schlumpf, ich vergesse dich nie. Und der zeigt seine Liebe mit kleinen Geschenken, weil das seine Art ist, wie Gott ihn begabt hat. Also viele Schlümpfe tun Familien gut, die durch eine schwere Zeit gehen. Ja, zum Sterben und glücklich sterben ist mir noch was auch noch so aufgefallen. Wir hatten viel Corona-Medienrummel 2020. Ne? Das war eine riesengroße Blase und still und heimlich wurde ein Gesetz verabschiedet auf höchster Instanz, nämlich die Legalisierung des assistierten Suizid, dass man einem Mensch auf Verlangen eine Spritze oder ein Medikament geben kann, damit er stirbt. Das war bisher in der Schweiz und das war nicht Deutschland und wir haben das jetzt schon. Viele Palliativmediziner sagen, wir haben eigentlich bessere Möglichkeiten. Das ist nicht die Exit-Strategie, die so gut ist. Ja, und Palliativmedizin bedeutet, dass man halt schon wichtige, also auch sehr effektive Medikamente einsetzt, dass man sagt, Lebensqualität ist wichtiger als die Länge des Lebens. Genau, aber zu diesem Gesetz, warum ist das, ja, warum tue ich mich schwer damit, ich persönlich? Weil ich denke, dass jeder Mensch von Gott erschaffen ist. Er ist gewollt von Gott, er ist von Gott liebevoll in Existenz gebracht. Und meiner Meinung nach steht es nur Gott zu, diese Lebenszeit zu beenden. Und im Sterben kommt ein Moment, viele Momente, wo Gott immer noch hinterhergeht, wo wir uns damit auseinandersetzen, wo wir sein werden, eine Sekunde, nachdem unsere Kreislauffunktionen erloschen sind. Und auch die Entscheidung zur legalen Tötung macht was mit dem Arzt, der das tut. Es macht was mit der Familie, die so ein Familienmitglied verliert. Es verändert was. Manchmal gibt es Leute, die reden über Sachen, das ist Theorie, aber wir sind als Familie 2018 auch durch eine Zeit von Leid gegangen, als meine Schwiegereltern, das ist mein Schwiegerpapa, gleichzeitig an Krebs erkrankt sind und auch gleichzeitig eigentlich ziemlich sofort Metastasen hatten und aus völliger Gesundheit schwerst krank waren. Und sie wohnen an der Schweizer Grenze, also es ist 1000 Kilometer weg von Mecklenburg. Wir haben dann als Familie Pflegeeinsätze gemacht auf die Entfernung. Wir haben das organisiert, uns abgewechselt. Und das war eine unglaublich schwere Zeit. Aber mein Schwiegervater hat diesen Satz geprägt, in all dem Leid ist es auch unglaublich schön. Das war so besonders, dass wir beieinander waren, füreinander da waren. Und es war extrem, aber jeder von uns erinnert sich als erstes immer an die unglaublichen Liebestaten, die wir in dieser Zeit uns als Familie erwiesen haben. Und so gab es ein Weihnachtsfest, wo die Nachbarn einfach an die Terrasse gekommen sind. Meine Schwiegereltern hatten in ihrer Siedlung, als sie da neu hingezogen sind, haben sie eine Tradition aufgebaut, dass man Weihnachten, Heiligabend zusammen Lieder singt. Nach der Bescherung alle Nachbarn immer draußen, das war ihr Ding. Und an diesem Jahr Weihnachten kamen alle Nachbarn zur Terrasse, auch ans Krankenbett und haben die Weihnachtslieder gesungen. Oder wir hatten einen Stuhl gemacht, den hatten wir mit so einer schönen Satin-Decke so umwickelt und dann waren da lauter Schokoladenkugeln dran mit Sicherheitsnadeln. Und dann war das selbstverständlich, dass die Enkelkinder beim Thron des kleinen Königs, beim Opa, einfach Platz genommen haben und bei ihm waren. Und sie haben ihm ihre Geschenke gezeigt und ihr Lego aufgebaut. Und es war so, wir waren fröhlich und haben Weihnachten schon gefeiert. Und der, der gehen musste, der war so mittendrin in der Familie. Und der Opa hatte ein Glöckchen und dann hat er immer, wenn das Glöckchen ertönte, durfte sich das Enkelkind eine Schokolade von dem Thron runternehmen. Ja, das vergisst man irgendwie nicht, das war auch besonders. Genau. Und in vielen schwarzen, dunklen Momenten bin ich mal losgegangen, shoppen und ich musste einen quietschgelben Pullover haben, weil ich dachte, das ist jetzt mein Statement. Es ist alles gerade so schwer auszuhalten. Ich muss knatschgelb laufen. Das habe ich heute an, aber jetzt wisst ihr warum. Okay, wie kann man so unglaublich schwere Zeiten durchstehen? Ja? Ich bin Ärztin und ich erlebe manchmal Sachen, da denke ich so, das kann jetzt nicht wahr sein. Die Frau kriegt Krebs und der Partner sagt, oh, das macht mich jetzt so traurig, dass du Krebs hast, ich muss mich scheiden lassen. Das passiert. Ich habe das mehr als einmal gehört und dann denke ich so, was ist das? Oder, das habe ich auch mal gehört, der eine Partner liegt im Sterben und der andere sitzt am Bett und sagt immer, aber wer wird mir denn nachher den Garten machen? Und ich denke, aber das ist jetzt nicht der richtige Satz. Okay, wie kann man eine unglaublich schwere Zeit überhaupt durchstehen miteinander, dass man nicht weggeht, dass man nicht im Stich lässt? Und ich glaube, man braucht einen Halt. Das schaffe ich ja nicht aus mir alleine, weil ich irgendwie toll bin oder so. Ich brauche einen Halt. Und wenn ich einen Halt habe, dann habe ich auch eine Haltung. Und wenn ich eine bestimmte Haltung habe, dann bestimmt das mein Verhalten. Damals, als das bei uns in der Familie Thema war, erst waren wir so gelähmt, wie machen wir das jetzt? Und dann auf einmal Klick, okay, Urlaub nehmen, Überstunden frei nehmen und immer hinfahren, immer Pflegeeinsätze, wir sind da, wir kriegen das hin, wir machen das. So, und das Verhalten, das ich lebe, ja, real, wie ich lebe, bestimmt die Verhältnisse. Ich habe eine sehr, sehr besondere Familie. Das sind meine Verhältnisse. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich möchte was euch erzählen zu dem Halt. Halt gibt mir der Einzige, der schon mal hinter den Vorhang geguckt hat. Auf die andere Seite. Der selber hinabgestiegen ist ins Totenreich und der wieder lebendig geworden ist. Der gesagt hat, ich bin immer bei dir, egal was kommt. Und der gesagt hat, und du wirst mit Kraft erfüllt werden aus der Höhe. Jesus Christus, daran glaube ich. Das ist mein Halt, das ist mein Anker, das ist meine Wurzel. Wenn dann ein Orkan kommt, ich bin kein Flachwurzler, mich haut es da nicht so um. Aber es ist nicht aus mir, es ist Jesus, der die Kraft gibt, den Halt. Ein zweites, was mir auch eine Ermutigung ist, dass Jesus gesagt hat, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Das gibt mir Ruhe, das gibt mir Sicherheit, dass ich die Menschen wiedersehen werde, die ich liebe, auf der anderen Seite des Vorhangs, aber auch für meine eigene Geschichte. dass man nicht einfach irgendwie ins Bodenlose fällt, sondern Wohnungsbezug. Ja, schön, denkst du jetzt. Was erzählt sie denn da eigentlich? Kann man das irgendwie auch objektiv wissen? Yes, 100%. Vier Geschichtsschreiber haben unabhängig voneinander die Geschichte um Jesus aufgeschrieben. Lukas, Matthäus, Markus, Johannes. Da gibt es ganz viel Übereinstimmung und das ist was, ist ja nicht selbstverständlich. Dann die Auferstehung, dass Jesus am Kreuz gestorben war, das haben Menschen gesehen. Und 500 Augenzeugen gibt es dafür, dass er dann hinterher wieder rumspaziert ist. Okay, also vor Gericht braucht man nicht so viele Augenzeugen. Da reichen zwei vielleicht oder einer. 500 Augenzeugen sind dokumentiert. Dann gibt es römische Geschichtsschreiber, die einfach auch geschrieben haben, dass es Jesus gegeben hat, auch über den historischen Jesus, Tacitus, Plinius. Und selbstverständlich, wenn wir im Geschichtsbuch von diesen Geschichtsschreibern lesen, dann nehmen wir das schon so real. Und dass sie über Jesus geschrieben haben, das macht auch nochmal, weil sie waren ja nicht von der gleichen Religion so. Ich bin ein rationaler, naturwissenschaftlicher Typ, aber weil Jesu Auferstehung so vielfältig überliefert ist, kann ich mich darauf einlassen, die Bibel auch einfach mal durchzulesen. Ich finde das total spannend, ab Johannes Evangelium anzufangen und einfach auch mal zu lesen, was sagt die Bibel über Leben oder Tod. Ja, und da habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Was wird denn in der Bibel über das Leben nach dem Tod ausgesagt? Wir bekommen einen neuen, perfekten Körper. Eine Freundin von mir hat letztes Jahr mit 40 Jahren Lähmung bekommen und schwerste Schmerzen. Und sie ist jetzt auf einen Elektrorollstuhl angewiesen und hat trotzdem immer heftigste Schmerzen. Und es wird auch nicht mehr besser werden. So. Ich glaube, sie freut sich auf diesen neuen, perfekten Körper, wo man wieder springen kann, wo man keine Schmerzen hat. Die Bibel sagt, das Leben nach dem Tod wird verglichen mit einem Fest. Da ist man eingeladen zu. Es wird verglichen mit Leben in permanentem Glück, mit guten Beziehungen und in Gemeinschaft. In Gemeinschaft mit Menschen und in Gemeinschaft mit Gott. Für so jemanden wie mich, immer 100 Hummeln in sich, muss das Leben bei Gott auch Aufgaben haben und Bedeutung. Ich könnte nicht auf der Wolke den ganzen Tag Harfe spielen, geht nicht, aber wir werden Aufgaben und Bedeutung haben. So wird das Leben nach dem Tod sein. Und wir werden Gott für die ganze Ewigkeit so ganz nah sein, direkt in seiner Gegenwart. Was wird in der Bibel noch gesagt über das Leben nach dem Tod? Da heißt es, dass Gott dich ernst nimmt. Er nimmt dich ernst darin, wo du diese Zeit verbringen möchtest. Eine Sekunde, nachdem deine Körperfunktionen erloschen sind. Weil Gott zwingt sich dir nicht auf. Er zwingt dir nicht das Leben in seiner Gegenwart auf, in seiner Nähe. Und deshalb berichtet die Bibel auch von einer großen Scheidung der Menschheit. Das erzählt Jesus. Das ist ein Bild aus Island, wie so eine Kluft ist, wo man von der einen Seite nicht mehr auf die andere Seite wechseln kann. Eine Sekunde, nachdem unser Herz aufgehört hat zu schlagen, ist es fix. Da kann man nicht mehr die Seiten wechseln. Und wie werden diese Seiten beschrieben? Als zwei Orte. Und der eine Ort wird mit dem Wort Sheol oder Hades genannt. Wir haben in Deutsch das Wort Hölle und dann singen wir irgendwelche lustigen Lieder und nehmen es nicht ernst. Aber die Bibel nimmt es ernst und sie sagt, dass dieser Ort dunkel ist, dass es traurig ist, dass dort ein Bedauern sein wird und dass es der Ort ist ohne Gott. Gott erlaubt so weiterzumachen, wie du hier auf der Erde gelebt hast. Das geht auch für die Ewigkeit. Und dann gibt es die andere Seite. Und da gibt es das Wort Shamayim oder Shame auf Hebräisch oder Uranos auf Griechisch. Und das ist der Himmel. Und bei Himmel denkt man ja eigentlich als erstes mal so an das Blau da oben, die Wolken, Mond und Sterne. Aber das ist nicht gemeint. Und im Englischen haben wir Sky, das ist der blaue Himmel. Und wir haben Heaven, das ist das unsichtbare Reich, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und die Bibel erzählt auch ein bisschen darüber, wie dieses sein wird. Und es wird hell sein, es wird fröhlich sein. Wir werden bekleidet sein mit einem Mantel der Rechtfertigung. Also was immer war in unserem Leben, Gott sieht nur das Beste in uns, wenn wir dort sind an diesem Ort. Und wir werden in unmittelbarer Nähe von Gott sein. Wie es nach dem letzten Herzschlag von uns weitergeht, kann ich dir vielleicht auf der Verstandesebene nicht komplett rüberbringen. Eine Sekunde, nachdem deine Körperfunktionen für immer erloschen sind, kannst du deine Entscheidung nicht mehr switchen. Und deshalb möchte ich dich einladen, heute Abend genau auch hinzuhören. Und zwar mit deinem Herzen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als mit deinem Verstand. Weil wir über Dinge hören, die wir mit dem Verstand wie nicht begreifen können. Und weil Gott heute diesen Abend nutzen möchte, persönlich bei dir anzuklopfen, in deinem Herzen. Und er hat drei Aussagen für dich. Er sagt zu dir: Ich habe dich unendlich lieb. Ich habe dich gemacht und gewollt, so wie du bist. Ich habe dich unendlich lieb. Und die zweite Aussage ist: Ich finde dein gottloses Leben mit allem, was daraus resultiert an Folgen, mit den Gedanken, die du denkst über dich oder über andere, ätzende Gedanken oder ätzende Worte oder auch ätzende Taten, das finde ich nicht akzeptabel für meinen Himmel. Das passt da wie nicht rein, das stößt sich ab wie Nord- und Südseite vom Pol bei den Magneten, das stößt sich ab. Das finde ich nicht akzeptabel. Gottloses Leben mit allem, was daraus resultiert, finde ich nicht akzeptabel. Aber ich möchte dich dabei haben in meinem Shamayim. Und deswegen habe ich meinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz gegeben, dass er durch seinen Tod dir ja die Eintrittskarte für Shamayim verschafft. Du kommst da rein mit dem Stempel auf der Hand. Das ist die Eintrittskarte. Wenn du Gottes Sohn Jesus Christus vertraust und ihm dein Leben anvertraust. Und das bedeutet, seinem eigenen Ego zu sterben. Es bedeutet, dem Stolz zu sterben, dass ich selber hinkriege. Ich bin ja richtig toll. Es bedeutet auch, dass meine Autonomie sterben muss. Ich entscheide nicht alles selber, was ich mache oder tue, sondern ich rede mit Gott über das, was in meinem Leben kommt. Und sterben muss auch das Leben ohne Gott und ohne Gottes Gebote. Du musst sterben, damit du leben kannst. Ewig leben ist eigentlich auch so ein Paradoxon. Eine Sekunde nach deinem leiblichen Tod wirst du wissen, ob ich recht hatte heute Abend oder ob das ein Irrtum war. Aber das Leben mit Gott ist so krass schön, schon auf dieser Seite des Vorhangs, dass du absolut gar kein Risiko eingehst, wenn du Gott heute in dein Herz einlädst, nicht abblockst. Seine Liebe ist so krass, dass jeder Tag, den du damit leben kannst, so ist, als wenn man gebadet wird von was unglaublich Schönem. Das erfüllt mich. Schon auf dieser Seite des Vorhangs bedeutet, mit Gott zu gehen, dass du seine Wertschätzung und seinen Respekt spürst. Und es beflügelt dich, dein ganzes Potenzial zu entfalten. Dass du auf dieser Seite des Vorhangs schon mit Gott gehst, bedeutet, dass du Freude haben kannst in schweren Zeiten, in stressigen Zeiten, wenn es mal nicht einfach geht. Schon in diesem irdischen Leben wirst du mit Gottes Kraft immer wieder übernatürlich erfüllt werden, auch Frieden haben, wo die Welt so in Unruhe geraten ist. Und deshalb rede ich jetzt mal gerade nicht mit deinem Verstand, weil ich dir das nicht beweisen kann, letzten Endes. Aber ich spreche zu deinem Herzen. Und das nächste Lied soll dich einfach einladen, Gott einfach die Tür ganz weit aufzumachen, in dein Leben hineinzukommen. Ja, damit du glücklich leben kannst und auch glücklich sterben kannst. Shalom.